Unser Bruder Karl Heinemann hat seinem Wortdienst eine Verse aus 2. Korinther 5 von Vers 14 bis 20 zugrunde gelegt. Ich lese, denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleische. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und hat uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Lobpreis und Dank, dass dein Sohn Jesus Christus den Weg zu deinem Vater Herzen frei gemacht hat, durch sein Leiden und Sterben, durch sein vergossenes Blut, dass wir jetzt Abba Vater rufen dürfen. Wir dürfen versöhnt sein mit dir, dem allmächtigen Gott, der das ganze Weltall ins Leben gerufen hat. Es ist unbegreiflich, dass wir kleinen Menschen diese Möglichkeit jetzt haben, dass wir zu deinem Vaterherzen kommen dürfen und auch unser Herz immer wieder ausschütten dürfen vor dir. Welch eine Gnade! Und du hast einem jeden von uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben, dass wir auch andere bitten, dass sie sich versöhnen lassen mit dem allmächtigen Gott in Christo Jesu. Das wollest du immer wieder neu schenken. Erinnere uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir dieses Wort, das sagen, wo wir es sagen sollen, nach deinem Willen und Wohlgefallen. Nun segne diesen Abend, sei du gegenwärtig unter uns, schenke viel Gnade zum Reden und aufnahmefähige Herzen, dass wir das Gehörte auch in unseren Herzen bewegen und dass wir den empfangenen Segen auch weitergeben können, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir danken dir für den Segen, den du auch heute Abend bereitet hast. Amen. Oder Karl Heinemann.
Dieser eben verlesene Text soll das, was heute Abend thematisch ansteht, an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn es um Epheser Kapitel 2, Vers 10 geht, jenen bekannten Vers, den ich schon des Öfteren zitiert habe, wo Gott bezeugt durch den Apostel Paulus, dass das grundlegende Werk vollbracht ist. Das Werk, das Heil in Christus. Und wir nun in diesen Werken wandeln sollen und Gott uns wiederum vorbereitet zu dieser Aufgabe, dann meine ich, ist das ein so komplexer Bereich, dass ich heute am Beispiel der Versöhnung, dem Versöhnungswerk, das noch einmal konkretisieren möchte. Die Versöhnung, dieser Begriff hängt mit Sühne, Sühnung zusammen. Er geht ja zurück bis ins Alte Testament und ich werde nachher auch auf diese Wurzel noch einmal eingehen. Doch zuvor die Frage stellen, wozu denn überhaupt nicht Versöhnung? Ist sie nötig? Ich denke, es ist mehr als eine rhetorische Frage. Wir müssen den Grund, wenn wir auch in unsere heutige Zeit hineinschauen, so viele Probleme im Leben der Menschen sehen, im Zusammenleben, wir müssen diesem Grund einmal nachsinnen. Der Mensch lebt ja nach dem Sündenfall in der Trennung von Gott. Das heißt in der Rebellion. Und darum will ich in Verbindung auf das Problem des Menschen, seine Sünde, sein Leben in der Isolierung von Gott, in der Trennung von Gott, anhand von 4 Punkten die Notwendigkeit der Versöhnung aufzeigen. Erstens, der Mensch lebt unversöhnt mit Gott. Und das ist immer das entscheidende Problem. Alles andere, was sich so im zwischenmenschlichen Bereich kundtut, hat es im Entscheidenden mit dieser Frage zu tun. Ist der Mensch mit Gott in Ordnung, versöhnt? Und wenn er in der Isolation von Gott lebt, dann wird er auch mit den anderen keine Versöhnung, so wie es die Bibel meint, praktizieren können. Und ich habe es hier schon mal angedeutet, wenn heute im Religionsunterricht oder in vielen theologischen Diskussionen es immer um die Zwischenmenschlichkeit geht, dann müssen wir als Glaubende die Frage stellen, wie sieht denn das Verhältnis des Menschen zu Gott aus? In einer zweiten Staatsprüfung habe ich das erlebt, ich habe es schon mal hier angedeutet, dass das Thema oder diese Geschichte der Zachäus ausschließlich unter dem Aspekt behandelt wurde, ein Außenseiter wird in die Gesellschaft integriert. Das ist nicht Sinn dieser Geschichte, wenn man da exegetisch herangeht und auch nach dem Skopus, nach dem Blickpunkt fragt, dann ist nicht primär die Einordnung dieses Menschen in die Gesellschaft das, was dieser Text bezeugen möchte, sondern es geht darum, wie der Zachäus mit Gott versöhnt wird. Und wir haben anschließend im Gespräch in dem Prüfungsausschuss auch diese Frage besprochen. Ich habe sie angestoßen. Sie war in dem Horizont auch der anderen Prüfenden nicht vorhanden. Und das ist bei vielen Menschen die Schwierigkeit, wenn sie im Zusammenleben scheitern, stellen sie nicht die eigentliche ursächliche Frage, woran könnte das liegen? Nämlich daran, dass der Mensch mit Gott nicht in Ordnung ist. Wer mit unvergebener Schuld, mit einer Vergangenheit, die nicht bereinigt ist, sein Leben gestaltet, der muss wissen, dass aus dieser Konsequenz auch in der Gegenwart Opposition, Rebellion, Feindschaft, Hass entstehen. Und das merken wir überall in der Politik, in der Gesellschaft. Die verschiedenartigen Auseinandersetzungen haben es letztlich mit dieser Frage zu tun, wie steht der Mensch zu Gott? Sünde und Tod hängen ursächlich zusammen. Ich habe auch in diesen Tagen schon darauf hingewiesen, wenn wir an Römer 8 denken, dass da der Apostel Paulus von dieser Zwangsläufigkeit, dieser Gesetzmäßigkeit spricht. Die Menschen werden immer wieder mit der Gesetzmäßigkeit des Todes konfrontiert, aber wollen nicht wahrhaben, dass die Ursache die Sünde ist. Deswegen also Versöhnung, die Notwendigkeit der Versöhnung, weil der Mensch in der Isolation von Gott lebt, in der Trennung von Gott und dem Tode verfallen ist. Zweitens, der Mensch lebt aber auch mit sich unversöhnt, sehr, sehr oft. Darf ich mal die Frage stellen, sind Sie mit sich versöhnt? Wer mit Gott nicht versöhnt ist, lebt oft unversöhnt mit sich. Er hadert mit der Vergangenheit. Vielleicht mit der Familie, in die er hineingestellt war. Mit seinem Schulweg, mit seiner Ausbildung. Schließlich mit seinem So-Sein, wie er da ist, seinem Schicksal. Über dieses Thema hat hier auch Bruder Konrad Staub gesprochen. Und er hat uns hier und auch in Arosa einmal gesagt, dass er jahrelang gehadert hat mit seiner körperlichen Gestalt. Er war etwas kleiner geraten als andere Männer und das hat ihn umgetrieben. Amen. Aber jetzt hat er bezeugt, er ist versöhnt mit sich, seiner Gestalt, weil er weiß, Gott hat ihn so gemacht. Wie viele gibt es, die hier hadern mit dem sogenannten Schicksal? Sind sie versöhnt mit sich? Wir werden nachher noch einmal auf diese Punkte zurückkommen. Zweitens, wer nicht versöhnt ist, wer nicht versöhnt ist mit Gott, mit sich, lebt auch sehr oft in der Unversöhnlichkeit mit anderen Menschen. Wenn wir völkisch denken an die vielen Kriege, an die Auseinandersetzungen in der ehemaligen UdSSR, in Jugoslawien, all das ist in Verbindung zu sehen mit der Tatsache, dass der Mensch nicht mit Gott versöhnt ist. Aber auch im sozialen Bereich, diese Tarifauseinandersetzungen, sie haben immer wieder damit zu tun, dass der Mensch nicht im Einklang mit Gott lebt, nicht zufrieden ist mit sich, mit den anderen und mit all den sozialen Problemen, die daraus erwachsen. Wie viele Menschen gibt es, die im Berufsleben unzufrieden sind? Die sich beklagen über den Vorgesetzten. Sicher, das kann schlimm sein. Über die Kollegen. Und das geht hinein bis in die Gemeinden. Auseinandersetzungen auch dort sind oft schlimm. Weil der Mensch nicht versöhnt ist mit Gott, sich selbst nicht hineinnehmen lässt, darum sieht es oft in den Gemeinden so aus. Es gibt Gruppen, Cliquen, die ihre eigenen Interessen versuchen durchzusetzen. Wir kennen das. Ich denke, wenn Sie an Ihre Situation denken, das haben Sie sicher immer wieder auch dort miterlebt. Und schließlich, das hängt damit zusammen, viertens mit den Verhältnissen. Ich habe das in diesen Tagen schon erwähnt, die meisten geben immer wieder den Verhältnissen, den Umständen Schuld. Und eine ganz bestimmte psychologische Richtung hat die Pädagogik geprägt, der Behaviorismus. Der ist determiniert auf ganz bestimmte Dinge der Umwelt. Und man kann sogar im Extremfall die Konsequenz aus diesen Lehren ziehen. Wenn wir den Schülern nun auf jeder Ebene alles anbieten, dann kann er in der Lage sein, auch alle Inhalte, Themen zu bewältigen. Das ist überzogen. Aber das Umgekehrte bedeutet eben, dass man versucht, immer wieder die Verhältnisse zu verändern. Chancengleichheit ist so ein Schlagwort auch in der Pädagogik, in der Bildungspolitik. Und das war ja jahrzehntelang im Kommunismus das Missverständnis, weil man dauernd die Verhältnisse, auch die wirtschaftlichen Verhältnisse, dafür verantwortlich machte, dass hier Ausbeutung geschah. Sicher war da etwas dran, aber der neue Mensch ist doch nicht geworden, nachdem man nun die Zweiklassengesellschaft abgeschafft hat. Es ist eine Ideologie. Die Bibel sagt nicht, ändert die Verhältnisse, dann wird der Mensch anders, sondern ändere den Menschen, dann werden die Verhältnisse geändert. Dadurch, dass man nun vergleicht, der Mensch also mit sich und dem, wie Gott ihn gestaltet hat, auch den Verhältnis nicht einverstanden ist, vergleicht er. Und jeder Vergleich führt, weil der Vergleich immer sich orientiert, an einer Skala, die bei dem anderen das Positive repräsentiert. Darum gibt es Missgunst und Neid. Es vergleicht ja keiner mit denen, die schlechter haben. Das merken wir. Bitte, unsere Arbeiter haben die kürzeste Arbeitszeit pro Woche. Sie sind sozial mit am besten in der Welt abgesichert. Aber immer mehr Anforderungen da, ja, darum jetzt diese sozialen Konflikte. Da schaut der eine auf den PKW des anderen, weil er einen größeren Wagen fährt, schon ist er missgünstig. Oder Wohnungen, Kleidung, all das steht ja immer wieder zur Diskussion. Sind wir versöhnt mit unseren Umständen, Verhältnissen, unseren Führungen? Das ist das Problem. Ich will nochmal hier zusammenfassen. Die Notwendigkeit der Versöhnung, die Frage nach dem Wozu. Erstens, der Mensch lebt nach dem Sündenfall unversöhnt mit Gott. Die Folge davon ist der Tod. Zweitens, er lebt unversöhnt mit sich selbst. Er wird dadurch unzufrieden. Drittens, er lebt oft unversöhnt mit anderen Menschen. Daraus ergibt sich eine Kritiksucht, eine Nörgelei. Wir haben das übrigens auch beim Volk Israel, wenn wir die Geschichte dieses Volkes kennen, besonders in der Wüste registriert. Und Israel ist ein Typus auch dafür, wie der nicht erlöste Mensch reagiert. Und schließlich die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen. Neid und Missgunst in diesem Zusammenhang kommen auf. Nun müssen und dürfen wir bedenken, dass Gott weiß, wer wir sind, in welche Umstände, Verhältnisse wir hineingeboren sind. Er weiß, dass wir von Natur aus Sünder sind, dem Tode preisgegeben. Er ist der beste Pädagoge und beste Psychologe. Und darum hat er in seiner Liebe von sich aus, wir haben es auch heute Morgen gehört, den Weg zu seinen Menschenkindern gefunden. Er hat Versöhnung angeboten. Wer wurde versöhnt? Wir werden auch dann die Frage noch zu beantworten haben, wodurch geschah die Versöhnung? Sind nur einige Gläubige versöhnt? Nein. Wir müssen hier der Bibel folgen. Es ist das ganze All bereits versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte die ganze Welt mit ihm. 2. Korinther 5, Vers 19. Das ist eine Stelle aus diesem Text. Derselbe, und hier wird schon Jesus Christus angesprochen, ist die Sühne oder die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. Hier wird differenziert, nicht nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Und Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der ganzen Welt trägt. Kolosser 1, Vers 20, auf dass das ganze All, da steht im Griechischen immer Tapanta, das ganze All durch ihn versöhnt würde. Das sind drei typische Stellen, Gott bezeugt hier in seinem Wort, das ganze All wurde versöhnt durch Christus. Dann die Gläubigen. Wir haben das schon gehört an einer Stelle. Durch ihn haben wir die Versöhnung empfangen. Römer 5, Vers 11. Ist geschehen. Und 1. Johannes 4, Vers 12. Er sandte seinen Sohn für die Sühne oder Versöhnung unserer Sünden. Und nun gehen wir einen Schritt zurück und wollen im Alten Testament den Aspekt der Versöhnung unter dem Aspekt der Sühne sehen, wenn es um Israel geht. An dem großen Versöhnungstage, wo die Sünden des Volkes gesühnt wurden, wenn der hohe Priester einmal im ganzen Jahr hineinging in das Allerheiligste. Da ist etwas vorabgeschattet worden, was die Gemeinde jetzt fassen darf und was grundsätzlich ja geschehen ist für die ganze Welt, für das ganze All. Am 10. des 7. Monats, dann geschah die Sühnung für die Sünden. Ich nenne drei Stellen. 2. Mose, Kapitel 30, Vers 10. 3. Mose 16, Vers 30 und 3. Mose 23, Vers 28. Nun machen wir einen Sprung in das Neue Testament. Da sagt der Apostel Paulus in Römer 11, Vers 15, denn so ihre Verwerfung, ihre Beiseitesetzung zunächst, der Weltversöhnung ist, wie viel mehr ihre Annahme. Und hier müssen wir halt geschichtlich denken. Israel ist nach dem letzten Angebot durch die Apostel als Volk ganzes beiseite gesetzt, mit Ausnahme derer, ist eine kleine Schar, die das Heil in Christus ergriffen und die nun mit den Glaubenden aus den Nationen zum Leibe des Christus zusammengefügt wurden. Nun leben wir aber in einer Zeit, wo seit 48 Israel wieder im Lande der Väter ist und einen Staat bildet. Und das ist ein ganz besonderes Zeichen an der Weltenuhr Gottes. Wir hatten ja einen Bruder, der sagte immer wieder, jetzt fängt die Uhr, die beiseite gesetzt war, nämlich Israel, wieder an zu ticken. Also wie viel mehr heißt es da? Und wenn wir bedenken, dass in Hesekiel Kapitel 36 ein siebenfaches göttliches Ich will steht im Hinblick auf die Errettung. Ich kann jetzt diese Stellen nicht im Einzelnen lesen, aber in Hesekiel 36 wird das bezeugt. Dann ist für mich klar, was Gott will, das wird er auch tun und durchsetzen. Und in Hesekiel 37 sieht ja der Prophet, wie die Totengebeine zusammenrücken, da spüren wir etwas. Wenn im vergangenen Jahr Tausende von Juden aus Russland nach Israel zurückkehrten und aus Äthiopien viele in einer Aktion innerhalb weniger Tage, dann ist das schon ein Zeichen dafür. Sicher lebt noch ein großer Teil auch der Juden in Amerika, in anderen Ländern. Es ist aber ein Beginn. Da steht übrigens, dass das ganze Israel damit gemeint ist. Wenn Gott die toten Gebeine zusammengeführt hat, die Gebeine dann Adern, Sehnen bekommen, also wieder zu einem Körper gestaltet werden und dann nachher der Odem Gottes hineinfährt. Also ist es das ganze Volk Israel, steht ausdrücklich da. Und in Sacharja 14 erleben wir das, wenn der Herr wiederkommt, dann wird auch hier ein großer Teil des Volkes Israel ihn anschauen, sie werden ihn sehen, in den sie gestochen haben. Das auf der Grundlage des Heils. Und bei Israel war das im alten Bunde immer wieder in den Gottesdiensten, in den ganzen Riten dieses gottesdienstlichen Ablaufes so fest verankert im Hinblick auf das Opferlamm Gottes, dass bei Israel eigentlich die Voraussetzung hätte geschehen müssen, dass sie den erkannt hätten, der in Jesaja 53 angegeben wird als der, der für die Sünden des Volkes dahingegeben wird. Aber wenn die Decke noch vor den Augen hängt, 2. Korinther Kapitel 3, dann kann das ein orthodoxer Jude noch nicht fassen. Wodurch, die Frage haben wir schon angedeutet, durch ihn, durch Jesus Christus. Da heißt es in Römer 5, Vers 11, durch ihn haben wir die Versöhnung. Er ist das unschuldige Lamm Gottes für uns dahingegeben. Und wenn man dem Urtext nachsinnt, dann heißt Versöhnung von oben herab geordnet zurechtgebracht. Unsere Versöhnung kann also nur von Gott her geschehen. Niemand kann diese Versöhnung mit Gott von sich aus in Ordnung bringen. Keine Leistung reicht da hinein. Und in Römer 5, Vers 10 heißt es vorher, so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes. Da geschah dieses stellvertretende Leiden. Corrie ten Boom, die wohl in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, die hat einmal eine Geschichte berichtet, wo in Russland in einem Gefangenenlager etwas geschah, was den Zorn der russischen Wachmannschaften hervorrief, und es hieß dann, wenn das nochmal vorkommt, dann wird jeder Zehnt in diesem Lager erschossen. Und wieder, trotz dieser Androhung, geschah etwas, und dann mussten alle antreten, Nummer 10, 20, 30 waren bestimmt zum Tode durch Erschießen. Und da steht auf Nummer 9 einer, der allein ist, keine Familie hat, und auf Nummer 10 neben ihm ein Familienvater. Und dann tauscht diese auf Nummer 9 stehende mit dem anderen den Platz. Vielleicht haben Sie diese Geschichte auch schon mal gehört. Das ist etwas im Hinblick auf stellvertretendes Leiden hier. Gott hat das aber juristisch akzeptiert, und es konnte nur das unschuldige Lamm Gottes, Jesus Christus, für uns in den Tod gehen. So sind wir frei. Und in Epheser 2, Vers 16 heißt es, dass er, der Jesus Christus, beide, nämlich Juden und Nationen, denn sie waren bis dahin getrennt durch den Zaun des Gesetzes, versöhnt würden durch sein Kreuz, durch sein Leiden und Sterben. Was Wunderbares. Darin ist unsere Versöhnung begründet. Nun wollen wir das konkret praktisch umsetzen. Das, was ich eben geschildert habe, entspricht dem Vers, die Werke sind zuvor bereitet. Gott hat das Heilswerk, das Versöhnungswerk geschaffen, auf das wir nun aber auch verändert werden, damit wir in diesen Werken der Versöhnung wandeln. Dass wir nicht nur das herrliche Ziel kennen, Gott hat die ganze Schöpfung, ja das ganze All versöhnt, sondern dass wir konkret praktisch das auch erleben. Und das geschieht immer wieder, deswegen habe ich dieses Thema auch aufgenommen in das Gesamtthema durch den Glauben. Wenn wir also anerkennen, dass der Herr für uns starb, in diesen Tausch eintreten, wie wir das eben an diesem Beispiel vernommen haben, dann sind wir frei, weil Jesus für uns gesühnt hat. Auf diese Art und Weise, wenn Sie an den ersten Punkt denken, wird das Problem von Sünde und Tod gelöst. Und wenn Paulus in Römer 7 ausruft, elender ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Dann gibt er die Antwort, ich danke Gott, Gnade ist. Es ist geschehen durch Jesus Christus. Und kann dann fortfahren in Römer 8. Es gibt kein Verdammungsurteil für die, die in Christo Jesus sind. Das ist etwas Wunderbares, das sollten wir im Glauben immer wieder nehmen. Und das haben wir in diesen Tagen bezeugt. Aber auch jetzt die nächste Frage, sind wir versöhnt mit uns selber? Ich darf da nochmal anknüpfen, mit unserer Vergangenheit. Die Psychotherapie in Verbindung mit Psychoanalyse versucht immer wieder, bei Menschen, die psychische Störung haben, das Vergangenheitsproblem in Ordnung zu bringen. Und ich muss sagen, dass da durchaus der Ansatz in Ordnung ist. Aber das Verhältnis des Menschen zu Gott kann die Psychotherapie nicht lösen. Aber die Probleme, die mit unseren Erlebnissen zusammenhängen, mit den Verletzungen, die wir in der Vergangenheit erfahren haben, mit all dem, was uns da bedrängt, bedrückt hat, da kann etwas aufgearbeitet werden. Aber das kann die Seelsorge, wenn sie schriftbezogen ist, auch. Aber ich will einmal ein Beispiel erwähnen, wo ein Psychologe, der bei uns eine Pädagogentagung hielt, ein Beispiel anführte. Da ist aber auch ein Lehrer mit hineingenommen, der sich total unpädagogisch verhielt. Ich habe das Beispiel auch vor längerer Zeit hier schon mal erwähnt. Er ist ein Biologielehrer, der anhand des Skelettes in die Anatomie einführt, aber auch zugleich das Problem Tod im biologischen Zusammenhang behandeln will. Und dann merkt er, wie ein Mädel angesichts dieses Knochenmannes da eine solche Furcht bekommt, dass das Kind gar nicht mehr am Unterricht in der Lage ist, teilzunehmen. Und dann holt er das Kind nach vorn, will dem Kind die Furcht nehmen, nimmt den Kopf dieses Mädels und stößt es mit dem Schädel dieses Skeletts zusammen. Völlig unpädagogisch. Ne? Da kann einer Wissenschaft Biologie studiert haben, aber die Umsetzung mit didaktisch-methodischen Konsequenzen, das war nicht da. Seit der Zeit hat das Kind Halluzinationen gehabt. Wenn es abends im Bett lag, die Mutter hereinkam, sah es, nicht die Mutter, sondern wie einen Feuerball. Es wurde ganz schlimm und da sind die Eltern zu einem Psychotherapeuten gegangen und der hat dann geforscht, wo das lag und hat dem Kinde dann das Phänomen des Todes auf seine Art und Weise dargestellt und der Mann, der das gemacht hat, war zumindest einer, der an Jesus Christus glaubte. Also da können durchaus Dinge wieder in Ordnung gebracht werden. Und wir haben es auch hier schon von unserem Hausvater gehört, in einem anderen Zusammenhang, wenn wir einmal Dinge aussprechen, Probleme, die wir von der Vergangenheit her mit herumschleppen, dann ist schon ein Teil gewonnen, aber nicht verdrängen auf falsche Art und Weise. Es gibt schon schlimme Führungen. Und gerade heute in unserer Zeit wird ja so oft deutlich, wie etwa im sexuellen Bereich die Kinder missbraucht werden. Sie haben davon sicher genug in der Presse vernommen. Aber wenn wir an uns denken, auch als Gläubige, sind wir, ich darf Sie mal fragen, ausgesöhnt mit unserer Vergangenheit? Oder hätten Sie sich doch lieber andere Eltern ausgesucht? Nein, ich auch nicht. Aber es gibt viele, die da anfangen zu rebellieren, heute noch. Oder ich habe es ja erwähnt, hier unser Gemeinschaftsleiter, der nie versöhnt war mit dem Beruf, den er jetzt da als ein Mann im Finanzamt ausüben musste und er wäre lieber Förster geworden. Das ist natürlich ein gewaltiger Gegensatz. Ja. Oder ich weiß, ich habe hier mit dem einen oder anderen gesprochen, die flüchten mussten während des Krieges, kurz nach dem Krieg, Heimat verloren haben. Es gibt schon gravierende Erlebnisse. Aber sehen Sie, das Wunderbare ist, dass Gott, wenn auch noch Narben da sind, aber letztlich so eine eiternde Wunde behandeln möchte. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, dann werden auch so schlimme Erlebnisse und Erfahrungen, die oft zu einem Trauma werden können, wenn das ins Licht gestellt wird und göttliche Heilung einsetzt, dann werden diese Wunden göttlich geheilt. Erinnerungen können bleiben, aber Gott ist auch in der Lage, die Erinnerung zu mildern. Ich darf das auch von mir sagen. Versöhnt mit uns, unseren Führungen. Damit das Zweite, was ich auch sehr oft in Gesprächen erlebe im Zusammenhang mit unserem eigenen Problem, sind wir versöhnt mit all den Menschen in der Familie. im Beruf. Da gibt es schon schlimme Konstellationen. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt, da stimmt's im Augenblick überhaupt nicht mehr, obwohl sie gläubig sind. Warum? Weil ständig Vorwürfe an den Partner erfolgen. Und wir haben es in diesen Tagen gehört, mit destruktiver Kritik wird nichts gewonnen. Gibt es nicht an dem Partner doch ein bisschen Gutes? Und die Bibel zeigt uns, wie göttliche Pädagogik und Psychologie in einer wunderbaren Weise auch in Problem hineinleuchtet. Nehmen wir die Sendschreiben. Gott erkennt immer zuerst an, was positiv ist. Und ich habe, als Bruder Zeilinger darüber sprach, auch aus meiner pädagogischen Erfahrung das gesagt. Ich habe meinen Ausbildern immer wieder gesagt, bringen Sie konstruktive Kritik ein, nicht destruktiv. Wenn man einem Menschen immer nur sagt, er taucht nichts, er kann nichts, dann ist das erschütternd. Wenn ein Arzt eine Fehldiagnose stellt und auch falsch therapiert, dann merkt man das. Aber im pädagogischen und im theologischen Bereich nicht immer. Ich habe manchmal meinen Referendaren gesagt, die sich wegen ihrer Noten beschwert haben. Denn wir mussten sowohl die Planung beurteilen als auch die Umsetzung und nachher die Reflexion darüber. Das war natürlich in einem anderen Verhältnis, etwa 1:2:1 verteilt. Und dann habe ich ihnen gesagt, sehen Sie, wenn Sie eine hervorragende Planung haben, aber Sie nicht in der Lage sind, die umzusetzen, dann kann ich und dürfen wir Ihnen doch keine 2 geben. Und am Beispiel des Arztes wird auch deutlich, gute Diagnose, Therapie falsch, Patient stirbt, dann nützt auch hinterher die beste Erkenntnis nichts mehr. Und so müssen wir im Umgang immer wieder versuchen, die Dinge auch zu benennen und sagen zu lassen und sollten mit dem anderen immer wieder ins Gespräch kommen. Partnerschaft, auch in der Ehe oder wo immer Sie sie pflegen, kann oft eine mühevolle Arbeit sein. Wenn natürlich die Liebe drängt, auch dann gibt es Probleme, dann ist die Motivation eine andere, dann sehe ich den anderen in einem anderen Licht. Aber wenn ich in der Regel den Splitter in dem Auge des anderen sehe und meinen Balken nicht erkenne, dann ist die Perspektive nicht mehr den Realitäten entsprechend. Und das kommt so oft emotional geladen, die Kritik am anderen. Bitte, ich weiß, es ist nicht immer einfach, man kann darüber reden, aber wenn man hineingenommen ist, heißt es, dass ich mich zuerst im Lichte Gottes sehe. Wir sind doch versöhnt. Und ich kann mich noch an eine Predigt unseres Hausvaters erinnern, im Hinblick auf Vergebung. Nach Pfingsten sieht das anders aus. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, dürfen wir deswegen vergeben. Und unsere Vergebung ist nicht Voraussetzung dafür, dass Gott uns vergibt. Das wäre ein Nichtanerkennen der vollen Gnade in Christus. Aber Gott erwartet uns das, weil er uns Liebe schenkt. Darum ist es wichtig, dass wir mit dem anderen so umgehen, wie wir auch bereit wären, mit uns umgehen zu lernen. Das ist ein Lernprozess. Ich habe manchmal auch Partnern gesagt, Ehepartnern, wenn sie gar nicht mehr zurechtkommen und aufeinander hören, versuchen sie doch mal einen Rollentausch. Stellen Sie mal vor, der Mann spielt die Rolle der Frau und umgekehrt. Man muss sich mal in den anderen hineinversetzen. Auch zwischen Eltern und Kindern ist das manchmal eine ganz heilsame Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass nicht die biblischen Ordnungen eingehalten würden. Nur damit man mal problemsichtig wird im Hinblick auf das, was dem anderen so Schwierigkeiten macht und mir selbst. Ich weiß, ich kann hier nur ein paar Tipps geben. Das Entscheidende muss von der Versöhnung herkommen. Und dann wird der andere Bereich noch einmal, Sie erinnern sich an meine Disposition vom Anfang angesprochen, das Problem Umstände, Verhältnisse. Wer die Verhältnisse immer wieder anklagt, der wird sich selber schaden. Wenn der Herr sagt, wir sollen uns freuen, in dem Herrn allerdings, in dem Herrn alle Wege, und in Epheser Kapitel 5 heißt es auch, dass wir Dank sagen lernen sollen, alle Zeit und für alles, dann wird deutlich, dass hier die Verhältnisse zurücktreten, weil es um den großen Gott geht. Uns muss unser Herr und Heiland groß werden. Was und wen wir anschauen, das gewinnt immer Macht über uns. Darum ist der einzige richtige Blick der Blick nach oben. Deswegen war in der Arche das Fenster nach oben offen, damit Noah nicht den grausamen Untergang der Menschen miterleben musste. Und nur wenn wir den Blick immer wieder nach oben richten, dann werden wir gelöst von all diesen widerwärtigen Umständen, Verhältnissen und den Problemen, die sich bei uns so aufdrängen wollen. Sind sie versöhnt mit ihrer Umgebung? Ich habe es hier schon mal scherzhafterweise gesagt. Nach einer Konferenz sagt ein Bruder, ja, jetzt geht's wieder in den grauen Alltag. Und es konterte einer, dann geschehe dir nach deinem Glauben. Den grauen Alltag machen wir. Auch wenn die Umgebung ganz trist ist. Aber Gott möchte Licht hineinschenken. Gewiss, die Verhältnisse sind mit Menschen gekoppelt. Wir leben nun mal nicht immer mit netten, freundlichen, sympathischen Menschen. Auch sind alle nicht immer in der Praxis so heilig, auch wenn wir Geheiligte und Geliebte sind. Und dann sage ich manchmal, es gibt wirkliche Heilige, dem Wesen nach. Es gibt Scheinheilige, sonderbare Heilige und auch Eisheilige. Und Eis schmilzt nur durch Wärme, wenn die Sonne drauf fällt. Und wir sollen solche Menschen sein, die in Christus Wärme verbreiten. Also bei uns anfangen, Menschen gegenüber, in den Verhältnissen lässt sich vieles ändern, wenn wir nicht dauernd jammern und klagen, pessimistisch sind, geprägt von negativen Erfahrungen, sicher das kann sein, und die Dinge viel größer malen, wenn sie negativ sind, als sie in Wirklichkeit sind. Wir brauchen den göttlichen Maßstab. Und der Maßstab ist Gott selber. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt, gehören da auch da die Umstände dazu, überwunden hat. Es hat ja Märtyrer gegeben, Verfolgte um Jesu willen, die in wirklich schaurigen Umständen gelebt haben und auch zu Tode gekommen sind. Aber viele haben, es wird von den Märtyrern berichtet, auf den Scheiterhaufen noch gelobt und gedankt, weil sie den Blick aufwärts richten konnten und die Kraft Gottes gegenwärtig war. Sind wir mit den Verhältnissen einverstanden, das heißt versöhnt mit ihnen, oder plagt uns da immer noch das Minderwertigkeitsgefühl, weil wir vielleicht in einem kleineren, unscheinbaren Häusle wohnen als der andere? Wir sind doch Kinder unseres großen Gottes und brauchen nicht auf diese Art und Weise uns zu vergleichen mit den Menschen dieser Welt. Vergleiche, so habe ich am Anfang gesagt, machen uns nur unzufrieden. Wir werden mürrisch. Das war ja das Problem Israels in der Wüste. Sie wollten gern wieder bei den Fleischtöpfen Ägyptens sein. Und sie schauten zurück. Das Eigenartige ist ja, dass dann im Rückblick alles so nostalgisch verklärt wird. Ja, damals, war es denn wirklich nun so herrlich? Ich habe das erlebt bei meinem ersten Schwiegervater, der fast 90 Jahre alt wurde, der noch im Kaiserreich als Offizier unter den Linden die Paraden mitgemacht hat. Der war am Schluss so apathisch. Aber wenn man an den Punkt kam, dann war er wieder hellwach. Ist doch schlimm, wenn wir nur in der Vergangenheit leben und nicht in Gott leben, nicht in der Versöhnung stehen und immer wieder von Umständen und Verhältnissen abhängig sind. Ich sage es nochmal, ich bin dankbar, dass wir hier oben es wirklich so gut haben Und dass ich auch jetzt in meiner zweiten Heimat hier im Remstal es schön habe mit dem Blick auf die Weinberge. Aber das darf nicht Grundlage unserer Stimmung allein sein. Darum wollen wir uns nun zum Schluss nochmal diesen Text zuwenden lassen, 2. Korinther 5, 14 bis 20. In Vers 14 heißt es, dass die Liebe Christi uns dringt und damit verändert. Liebe verändert. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das hat den Sinn, weil Jesus Christus gestorben ist, sollen wir uns nicht mehr selber leben, sondern sollen mitgekreuzigt sein, wie wir das in diesen Tagen gehört haben. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sagt Paulus, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Auch in der Praxis, da, wo es immer wieder schwer fällt. Das ist die Voraussetzung. Und wenn es in Vers 16 heißt, wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, dann meine ich, ist das eine Aussage, die, wenn wir sie verinnerlichen, uns sehr helfen kann. In der Regel kennen wir ja den anderen immer nach seinem fleischlichen Verhalten. Paulus sagt, den kenne ich gar nicht mehr nach dem Fleisch. Stellen Sie sich mal vor, wir schauen uns alle hier an als erlöst in Christus. Das tun wir ja auch in der Regel. Aber auch da, wenn einer mal eine Bemerkung fallen lässt, die uns nicht passt, oder da, wo wir in der Gemeinde, in der Gemeinschaft stehen, wo es nicht ganz einfach ist, wir sollen nicht die fleischliche Brille aufsetzen, sondern sollen mit den Geistesaugen sehen lernen. Das heißt nicht, dass wir hier nicht prüfen müssten. Aber wir dürfen doch schon das Heil, die Erlösung in den Menschen erkennen. Und wenn Paulus sagt, wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch, und wenn wir auch Jesus nach dem Fleisch gekannt haben, kenne ich ihn nicht mehr so. Er ist der erhöhte Christus jetzt. Es ist uns eine Hilfe. Und ich muss das auch sagen, als ich dort in meiner neuen Heimat mit dem Stiefvater meiner Frau, der eine sehr harte Vergangenheit einerseits in Bessarabien, dann, sie waren umgesiedelt in dem polnischen Raum im Wartegau, hatte erste Frau und Kind verloren in Sibirien, das prägt. Aber auch die religiöse, kirchliche Seite, sehr, sehr streng, da durfte man kaum mal lachen, so hat das der alte Großvater noch, hat meine Frau erzählt, nach dem Krieg repräsentiert, das war immer nur ein ganz strenges gesetzliches Verhalten, das prägt. Bis hinein in die kleinsten Dinge, da musste der Schlüssel an einer ganz bestimmten Stelle hängen, den hatte ich nur mal am selben Schlüsselbrett ein bisschen weiter gehängt. Das darf nicht sein. Alles so korrekt. Und da haben wir angefangen, meine Frau und ich, immer wieder zu beten. Und Gott sei Dank, ehe er heimging, er wurde viel lockerer. Das liegt zum Teil an uns. Wenn wir uns mit der Verkrampfung eines anderen so verhaken, kommen wir nicht weiter. Wir sollen also lernen, nicht den Menschen nach dem Fleisch zu sehen. Zwar zu bedenken ist wichtig, was einer durchgemacht hat, aber dann immer wieder darüber beten. Und dann haben wir ja diesen bekannten Vers 17. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung, neue Kreatur? Altes heißt es eigentlich, ist vergangen, aber am Kreuz ist das Alte, die alte Schöpfung schon mitgekreuzigt. Etwas Wunderbares, Herrliches, Neues ist entstanden und darin sollen wir uns üben, den inneren Menschen wachsen zu lassen, indem wir Jesus Christus anschauen. Auch bei dem anderen. Aber wenn ich dauernd den anderen kritisiere, negativ, dann wird der Betreffende nicht im inneren Menschen erbaut. Machen wir ihm doch Mut. Zusprechen, Ermahnungen, Ermunterungen geben. Und dann heißt es in diesem Zusammenhang, das alles ist von Gott. Gott ist der Geber. Und die Versöhnung ist von ihm geschenkt. Die Versöhnung für das ganze All ist geschehen. Darum haben wir den Dienst der Versöhnung. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir in den Werken wandeln, die Gott so vorbereitet hat. Dass wir diesen Dienst der Versöhnung praktizieren. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Übrigens jeder. auch wenn er nicht hier vorne auf der Kanzel steht. Die Frauen haben andere Aufgaben. Jeder hat eine Aufgabe, und wenn er die Versöhnung praktiziert und darstellt, dadurch, dass er still ist und betet, oft im Leiden, im Drunterbleiben, das brauchen wir, und da dürfen wir uns Mut machen. Aber wenn es so ist, wie in einem Fall die Frau dauernd den Mann attackiert, weil der Mann nicht so ist, wie sie ihn wünscht, wird der Dienst der Versöhnung nicht praktiziert. Also durch Nörgelei und durch ständiges den anderen besser machen wollen, wird nicht Versöhnung dargestellt. Gott möchte das uns zeigen, denn der Herr Jesus ist am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben. Und am Schluss schwieg er. Als er verhört wurde, vor dem hohen Priester stand, antwortete er nicht mehr. Er hatte zuvor viel gepredigt, geredet, Zeichen und Wunder getan, und auch dem König Herodes gibt er keine Antwort. Versöhnung auf der Innenlinie heißt, dass Christus sein Heil, seine Erlösung, das, was er in grundlegenden Werken geschaffen hat, durch uns dargestellt wird. Und dazu bereitet Gott uns selbst. Das ist die Aussage auch von Epheser 2, Vers 10. Gott bereitet uns vor und zu für diese Werke. Das ist Evangelium. Wir sind Botschafter an Christi Stadt durch das, was wir sind, durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen und auch durch das, was wir leiden. Ich möchte der Gnade schenken, dass wir so das Versöhnungswerk sehen, erkennen in aller Tiefe, dass wir wissen, der Herr hat das ganze All versöhnt. Bei den Gläubigen wird es zuerst wirksam, und wir sind jetzt wandelnde Bibeln, auch im Jahr der Bibel. Am meisten Frucht entsteht durch Christen, die die Erlösung praktizieren, die Versöhnung darstellen. Und das möchte Gott uns schenken, dass wir das tun, indem wir uns selbst in die Versöhnung hineinnehmen lassen, mit uns, auch unserer Vergangenheit, all den Problemen versöhnt sind, mit den anderen, den Verhältnissen, dann können wir diesen Auftrag erfüllen. Und das schenke Gott für uns alle. Amen.
Ich möchte zum Abschluss noch ein Wort lesen aus Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Deshalb nun lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, die zuschauen, ob wir versöhnt sind oder nicht. Indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend, ich möchte fast sagen, immer hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bis dahin, ja, wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, ja, es ist eine ganz große Gnade, dass wir durch Jesum Christum, durch sein Leiden und Sterben, durch sein vergossenes Blut mit dir, dem allmächtigen Gott, versöhnt sind. Du hast dich mit uns versöhnt durch sein Opfer. O, wir danken dir für diese Gnade. Lass uns das Gehörte doch im Alltag umsetzen. Bei allem, was an uns herankommt, es sind so viele Dinge, die uns den Frieden rauben wollen und uns in Unfrieden hineinbringen wollen. Lass uns deshalb immer wieder auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen, auf Jesum, und uns daran erinnern, dass wir durch sein Leiden und Sterben versöhnt sind mit dir, dem allmächtigen Gott. Hab Dank für diese Stunde, für das Gehörte, präge es in unsere Herzen hinein, dass wir noch lange davon zehren und auch im Alltag immer wieder daran erinnert werden, wir sind versöhnt mit dir, dem allmächtigen Gott. Wir danken dir dafür. Amen.